Zukunft Holz, der Podcast von Kebony.
Es gibt viele Terrassenhölzer, die im Geschäft gut aussehen. Später dann kommt das böse Erwachen, wenn die Dielen sich verziehen, absplittern an heißen Tagen, Harz aus dem Holz austritt oder die Terrasse einfach nicht mehr schön aussieht. Um das zu vermeiden, müssen Sie, je nach Holzart, mehr Geld für Wartung und Instandhaltung ausgeben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Holz, dem Podcast von Kebony. Thomas Wilper aus Münster ist wieder mein Gesprächspartner. Er ist Holzsachverständiger und arbeitet bundesweit, unter anderem als Gutachter für Gerichte. Er gibt Seminare an Architektenkammern und Bildungseinrichtungen. Dazu schreibt Wilper maßgeblich an Regelwerken mit und übernimmt für öffentliche Bauprojekte die Planungsleistung. Herr Wilper, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Ja, guten Tag zusammen.
Beim Terrassenbau ist die Ausführung ja extrem wichtig für ein gutes Ergebnis. Welche Probleme können denn dabei entstehen?
Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Probleme Probleme mit einzubauen. Mhm. Und das fängt oftmals schon in einer falschen Beratung beziehungsweise hohe Erwartungen der Kunden eben an. Aber die meisten Probleme tauchen hinterher in der Details der Ausführung eben an. Das sind zum Beispiel eben eine falsche Verschraubung, zu enge Abstände der Verschraubung, falsche Schrauben, die genommen werden, ist auch ein kritisches Thema. Das heißt also, man nimmt eine billige Schraube statt einer hochwertigen V2A-Schraube. Ein weiteres Thema ist dabei auch die unterschiedlichen Fugenabstände. Also gerade bei Endkunden ist das so, dass man, na klar, ein hochwertiges Terrassenobjekt ist maßgeblich auch geprägt von der Fugenbreite oder der unterschiedlichen Fugenbreiten. Mhm. Und da haben sich gerade modifizierte Hölzer eben auch ganz klar stark gemacht dafür, dass die kaum Spiel drin haben. Das heißt, wie Kebony ist dann eben so, dass es kaum durch Feuchtigkeit so arbeitet, dass die Fugen sehr unterschiedlich sind. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Mhm. Oder eben der Verzug von Holz, also Stolperstellen, die dadurch entstehen können, wenn frisches Holz genommen wird, zu große Abstände der Unterkonstruktion, weil man Geld sparen möchte in der Unterkonstruktion, die sieht ja keiner, dann nimmt man weniger und dann hat man auf einmal große Abstände, was tragen vielleicht noch funktioniert, aber es wird dann durch dieses Klima eben dazu führen, dass sich das Holz verzieht und dann kommt ohne weitere schon mal so eine Diele hoch und dann sind Stolperstellen von 5 mm oder 1 cm durchaus normal. Das gefällt nach klar keinem Kunden und das ist dann ein Ausführungsfehler.
Welche Fehler passieren denn besonders schnell?
Ja, das ist eben oftmals, wenn jetzt so im Frühjahr so eine Terrasse erstellt wird und es gleichzeitig auch dann die Zeit, um den Garten auf Vordermann zu bringen. Die Leute düngen zum Beispiel ihren Rasen und gehen dann mit den Schuhen, wo sie auch den Dünger auf den Rasen aufgebracht haben, auf die schöne neue Terrasse da drauf. Und dann passiert eben sowas, dass beim ersten Regen, das kann 2 Wochen später sein aber auch, oder wenn ich ein Rasensprenger habe, auf einmal die Feuchtigkeit draufkommt und dann können schwarze Flecken auf den Terrassen entstehen. Wird oftmals als Schimmel eingestuft, was aber so nicht eben ist. Es wird meistens dann sehr viel reklamiert oder alle sind sehr aufgebracht und es ist relativ einfach sogar wieder zu beseitigen. Daher wäre es eben wichtig, wenn man so eine Terrasse hat, dass man die Schuhe dann eben auszieht, wenn man gedüngt hat und dass man nicht mit den Sachen sofort da drauf geht. Das wäre das Entscheidende eigentlich dabei.
Sie sagen, das kann man leicht beseitigen. Wie kann man das machen?
Ja, zum Beispiel mit einem Endgrauer oder Oxalsäure kann man diese Sachen wieder entfernen. Das ist also relativ einfach so zu machen. Man sprüht das auf, man nimmt einen Endgrauer und sprüht den eben auf und dann ist das innerhalb von einem Tag eigentlich wieder weg.
Wie kann man denn grundsätzlich diese Fehler vermeiden?
Wichtig ist dabei, dass man den Kunden im Vorfeld schon, also bei der Erstellung der Terrasse, wenn die fertiggestellt ist, einem Kunden, einem Endkunden, Bauherrn eben passend berät, zum Beispiel eine Abnahme oder eine Fertigstellung durchführt, eine Bescheinigung dafür erstellt und dann einem Endkunden wichtige Informationen mitgibt. Möglichst schriftlich, dass man eben sagt, bitteschön, beachten Sie dies, stellen Sie die Blumenpötte nicht direkt da drauf, weil eine Blume wird gegossen, wird mit Dünger behandelt. Von daher kann das auch auch über den Blumendünger eben kommen, so dass man solche Sachen eben auch hat. Ja, abdecken ist nicht unbedingt immer das Beste. Das ist gerade in der Bauphase bei größeren Objekten ein Problem, dass zum Beispiel auch der Handwerker, der nach dem Terrassenbauer kommt, wie der Putzer, der den Putz aufbringt, der hat Zement unter den Schuhen und läuft dann auch über das Holzdeck. Auch das kann sofort zu Verfärbungen führen. Also darum ist auch selbst die anderen Handwerker, die nach dem Terrassenbauer kommen, die sollte man auch über die Besonderheiten von Holz und die Reaktion mit bestimmten Mitteln darauf hinweisen.
Sie sagen nicht abdecken. Was ist die Alternative, um das zu schützen? Zum Beispiel, dass der Zementbauer da nicht drüber läuft?
Ja, dann sollte man es temporär abdecken. Also schlimm ist es, wenn einer wirklich sagt, ja, verstanden, habe ich auch gemacht. Diese Fälle kenne ich auch. Dann wurde dann eben komplett alles abgedeckt. Und nach 3 Wochen wurde dann eben die Folie entfernt und dann hat unten drunter das Holz geschwitzt. Dann hat sich dann ein Schimmel darunter gebildet. Das ist also auch nicht optimal. Wenn, sollte man eben sehen, wenn man es abdeckt, sollte man es nur temporär abdecken. Also einen Laufweg eben machen, wenn wirklich nur Handwerker da sind. Und dann sollte man sehen, dass man es auch wegnimmt, weil Holz vergraut oder fängt an zu vergrauen in einer kurzen Zeit. Also das heißt, da wo jetzt was liegt, ist kein UV-Strahlen da. Das heißt, da ist es heller. Da, wo es abgedeckt wird, ist es dann eben heller. Und nebenan, wo die Sonne hinkommt, ist es schon anfänglich eine Farbveränderung da.
Gibt es denn besonders krasse Fälle, die Sie da erlebt haben oder gesehen haben?
Ja, krasse Fälle insgesamt, was bei Terrassen ein Fehler in der Ausführung eben ist, das ist oftmals dadurch entstanden, dass die Leute nicht drüber nachgedacht haben, wie die Unterkonstruktion ausgeführt wird, dass die Unterkonstruktion mit zu großen Abständen ausgeführt wird, nicht auf dem Boden befestigt wird. Das sind dann solche Sachen, wo man einfach meint, es ist ja, es sieht keiner, dass man solche Sachen eben dann reinnimmt. Oder eben das Thema mit der Verschraubung, wo oftmals die Kunden, die Endkunden das nicht gut finden, wenn verschraubt wird, dass die Schraube zu tief eingedrängt wird. Das heißt, der Handwerker hat einen Akkuschrauber, die mittlerweile sehr viel stärker geworden sind, als sie früher noch waren. Also können die selbst bei harten Hölzern, können sie die Schraube eindrehen und die Schraube wird 3-4 Millimeter tief, weil das ist keine Gefühlssache. Das hat auch kein Handwerker mehr im Griff, dass er sagen kann, ich mache das über Gefühl. Da gibt es wunderbare Vorsätze, die auf die Akkuschrauber draufgestellt, drauf montiert werden und wo man dann ganz genau einstellen kann, wie tief eine Schraube in die Oberfläche versenkt wird. Also optimal ist so 1 Millimeter reinzudrehen. Das ist kein Kostenpunkt, ist auch nicht von der Arbeitszeit abhängig, sondern reinweg nur ein, ja, manchmal Unwissenheit. Und das führt keinen Kosten herbei, sondern ist einfach nur für die Zufriedenheit der Kunden. Ganz wichtig, dass man mit solchen Sachen sich auseinandersetzt.
Sie hatten eingangs schon klimatische Einflüsse angesprochen. Wie macht sich denn der Klimawandel beim Bau bemerkbar?
Ja, die letzten Jahre, gerade die letzten 2 Sommer sind extrem gewesen. Hölzer wie zum Beispiel auch das Bangirei, aber auch ganz insbesondere die Lärche, die bekommt sehr viele Risse. Und ich habe selber ein großes Objekt im Freiburger Raum betreut mit 1400 Quadratmeter. Das ist eine Lärche. Und diese Lärche war optimal, aber sie bekommt eben durch dieses trockene Klima stärkere Risse, als es einem vielleicht lieb ist. Das im öffentlichen Bereich ist das nicht ganz so wild, aber im privaten Bereich würde das na klar dazu führen, dass diese Rissbildung durch das trockene Klima von vielen Leuten nicht akzeptiert wird und ganz sicher nicht barfußfreundlich ist. Und wir haben auch keinen Winter mehr. Das heißt, was durch diesen Klimawandel entstanden ist, wir haben einen feuchteren Winter. Das heißt, es können sich über längere Zeit Pilze bilden. Und gerade in Norddeutschland ist es dann klar noch mal ein bisschen anders, dass wir da ein feuchteres Klima haben und sich dadurch eine längere Zeit Pilze bilden können. Im Süden ist das trockener und dementsprechend ist der Klimawandel durch höhere Temperaturen, trockenere Sommer, aber auch eben kein Frost mehr, wie in den Bergen. Wenn Sie da Frost haben, kann kein Pilz entstehen.
Sie haben jetzt schon die regionalen Unterschiede angesprochen, Norddeutschland versus Freiburg, sage ich mal. Gibt es da unterschiedliche Hölzer, je nach Region, die Sie dann empfehlen würden?
Ja, also in diesen heißen Regionen würde man dann eben, wenn man eine Lärche nimmt als Beispiel, weil es ein klassisches Holz eben da ist, dann sollte man aber schmalere Dimensionen nehmen, keine breiten Terrassendielen. Wir in Deutschland denken eben ein bisschen, wir brauchen immer nur eine Terrassendielenbreite, 145 Millimeter, das ist so der typische Begriff für eine Breite einer Terrassendiele. Das sollte man aber mit diesen Hölzern, stark arbeitenden Hölzern wie eine Lärche nicht unbedingt machen in den heißen Regionen, wenn man schon diese Hölzer einsetzt. Da würde zum Beispiel eine 100 mm breite Terrassendiele zu weniger Rissbildung eben führen. Das wäre in Süddeutschland. In Norddeutschland können Sie ohne weiteres eben eine 145 mm breite Lärche nehmen. Da haben Sie nicht so die Rissbildung, eindeutig nicht. Also da sind schon regional die Unterschiede. Darum ist das, wenn Sie in die Urlaubsregion gehen, Italien, Spanien, da werden Sie solche Hölzer wie in der Lärche gar nicht finden, weil die funktionieren da gar nicht. Die reißen sehr viel stärker, wie es in Deutschland eben ist. In Skandinavien ist es dann wieder eben noch was anderes. Da haben die ein anderes Klima, genauso wie in Deutschland die Feuchtigkeit.
Wie sieht es denn da aus mit den Oberflächentemperaturen? Welche Rolle spielen die bei verschiedenen Materialien?
Da fällt na klar ganz besonders die Oberflächentemperatur eben an, wenn man da drüber läuft. Das sind nicht nur die Kleinkinder. Wenn aber zum Beispiel wie der letzte Sommer so extrem heiß ist, kann es bei bestimmten Materialien, also gerade die WPC-Materialien, ohne weiteres Temperaturen, die 10, 15 Grad höher liegen als normale Hölzer, was die Oberfläche angeht. Und da ist ganz entscheidend sogar zu sagen, dass man versuchen sollte, möglichst, dass das Holz natürlich vergraut. Wenn Sie es wieder ölen, haben Sie ohne weiteres wieder eine höhere Oberflächentemperatur. Und dann kann es gerade bei einer Lärche, wenn Sie die ölen, schön dunkel pigmentiertes Öl, haben Sie dann auf einmal solche Oberflächentemperaturen, dass der Harz rauskommt. Sie haben überall auf der geölten Fläche weiße Punkte. Und da ist na klar auch gerade ein ganz wichtiges Punkt in der Auswahlkriterium, die Oberflächentemperatur. Zum einen, Holz wird ungefähr, wenn es vergraut wird, geht es wieder runter von den Temperaturen. Dunkle Hölzer sind erst höher, aber durch die Vergrauung geht es wieder runter. Und das ist das Entscheidende, wie es dann hinterher in der Nutzung dafür eben aussieht. Und natürlich ist die Vergrauung, die natürliche Vergrauung, ein wichtiger Punkt, wie schön natürlich vergraut ist. Und da sollte man im Vorfeld also einmal an die Oberfläche dran denken, die Temperatur, aber auch gleichzeitig, na klar, der Charakter dieser Fläche, wie sieht die hinterher aus, ist das edel? Und da gibt es eben Hölzer, die durch die Sonneneinstrahlung sehr stark abwittern, beziehungsweise vergrauen, aber nicht unbedingt schön vergrauen. Also da gibt es dann ziemliche Unterschiede, die man da auch nochmal bei berücksichtigen sollte.
Können Sie
Und
da ein Beispiel machen? Welche schöner vergrauen, welche Hölzer?
ja, zum Beispiel im Kebuni vergraut sehr schön. Ein Bankirei vergraut eher ein bisschen scheckig, also nicht sofort sehr, sehr schön. Die Holzart Gerapa ist dann eher eine Holzart, die wiederum sehr schön vergraut. Und mit dem Vergrauen ist dann klar auch ein Abbau der Oberfläche. Darum lieber glatte Profile nehmen als geriffelt, wo es dann eventuell zu Fleckenbildung eben kommen könnte. Ja, und wenn man dann eben versucht, auch möglichst ohne, dass man, also nicht ohne, sondern das Gefälle mit berücksichtigt oder regelmäßig reinigt, und das ist das Entscheidende. Solche Sachen, das ist maßgeblich für eine schöne Vergrauung der Oberfläche. Und das würde ich immer im Vordergrund stellen. Klar, der Preis eben auch, aber wie möchte ich es hinterher warten? Wie sieht es später eben aus, auch nach 2, 3, 4, 5 Jahren, was die vergraute Oberfläche angeht?
Sie hatten auch zu Beginn gesagt, dass die Vergrauung recht schnell eintritt. Ab wann muss man damit rechnen?
Also wenn ich es im Frühjahr erstelle, kann man eben sagen, dass ohne weiteres nach 6, 8 Wochen schon eine deutliche Verfärbung eben stattfinden wird. Das ist dann, es wird, manche Hölzer werden eher ein bisschen heller. Das Dunkelbraun zum Beispiel von Kebuni wird eher ein bisschen eben heller dann, aber es geht dann hinterher einen dunkelbraunen, also einen schönen Braunton über und richtig ins schön hellgrau. Das gibt aber auch dann bei anderen Produkten, geht das noch schneller. Also gerade Thermoholz ist sehr schnell vergraut. doppelt so schnell wie normale Hölzer. Und das kann, wenn ich es im Herbst mache, dauert die Vergrauung na klar länger. Wichtig ist dabei auch zu wissen, wenn ich überdachte Terrassenbereiche habe, also klassisch eine Terrasse, wo oben drüber ein Balkon oder ähnliche Sachen ist, wird jede Holzart darunter nicht vergrauen. Das heißt, zu einer schönen Vergrauung muss ich immer Sonneneinstrahlung und Wasser haben, also Regen oder ähnliche Sachen. Das trägt eigentlich dazu bei, wie schön meine Vergrauung dann eben dabei wird.
Inwieweit ist denn Ölen sinnvoll, um lange Freude am Holz zu haben?
Ja, oftmals wird Öl eingesetzt, um die Farbe zu erhalten. Das ist gerade bei den rötlichen Hölzern, der Anfangston von zum Beispiel von einem Bangirei wird gerne mit einem Bangirei-Öl eben pigmentiert, geölt, sodass man sagen kann, die Farbe soll lange erhalten bleiben. Das ist aber dann auch, wenn man da sowas macht, eine wichtige Sache, dass man einmal im Jahr einen Renovierungsanstrich macht. Weil das Öl ist kein Schutz. Es ist nur ein Schutz insofern, dass es weniger verschmutzt. Aber es ist kein Holzschutz. Ich verlängere damit nicht die Dauerhaftigkeit der Hölzer, der verschiedenen Hölzer. Egal von welcher Holzart wir da eben sprechen. Es ist mehr eine Optik und ein bisschen der Verschmutzungsgrad, der damit reduziert wird.
Gibt es denn Alternativen, die Sie empfehlen, um Holz zu behandeln?
Also für einen Bauherrn kann man kein Holz weiter behandeln. Also da muss man sich frühzeitig entscheiden, wenn man eben solche Sachen eben ölt. Das ist eine optische Sache. Bei einer Lärche kann es dann eben dazu führen, dass sie auf einmal Harzaustritt eben haben. Das klebt dann so ein bisschen, sind so weiße Stippen eben da drauf. Da sollte man eben aufpassen. Wenn man, ich sag mal, die dunklen Farbhölzer wie die Tropenhölzer, kann man schon mal das Öl eben nehmen. Aber diese Behandlung, sie können keine Schicht aufbauen. Da muss man eben auch schon aufpassen, weil sie laufen es eben ab. Sie haben die Laufspuren darüber. In der einen, wenn sie aus dem Wohnzimmer rausgehen, laufen immer darüber, haben sie auf einmal keine Farbe mehr drauf und daneben haben sie noch Farbe. Wenn sie jetzt nachstreichen, ist bei dem einen mehr Farbe drauf und im Laufbereich weniger Farbe. Das werden sie mit der Zeit sehen und das sieht dann nicht unbedingt schön aus. Muss man auch aufpassen, sage ich mal, wenn man eben ölt, welche Mittel man nimmt. Das normale Terrassenöl hat keine bioziden Mittel drin. Es gibt na klar auch Öle, die Holzschutzmittel drin haben oder biozide Mittel. Das können Sie zum Beispiel nicht bei einem Koi-Teich machen. Also da sollte man aufpassen, genauso wie bei Naturbädern oder ähnliche Sachen. Es gibt eigentlich so richtig keine Möglichkeit, Holz zusätzlich zu behandeln, damit das eben länger hält. Dann lieber von vornherein auf eine Holzart zu gehen, wo man eben sagt, wie lange soll die eben halten? Gibt es eine mit den modifizierten Hölzern wie Kebuni eine Möglichkeit, eine dauerhafte Behandlung im Vorfeld? Das kann aber nur die Industrie machen, das kann kein Endkunde selber machen. Das ist das Entscheidende eigentlich dabei. Da sollte man sich frühzeitig mit auseinandersetzen.
Sie haben jetzt gerade schon Naturbäder angesprochen. Der Sommer steht vor der Tür. Worauf muss ich denn achten, wenn ich Terrassen bei Naturbädern bzw. Schwimmteichen oder privaten Swimmingpools bauen will?
Ja, das ist nicht ganz so einfach zu sagen. Also einmal muss man eben sagen, wenn es gerade im öffentlichen Bereich ist, dass man die hohe Frequentierung durch die Personen, die da drauf laufen, aber auch na klar die Feuchtigkeit berücksichtigen muss. Es wird na klar immer mehr von Kommunen versucht, dass man nicht unbedingt die aufwendigen Bäder, wo ich mit Chemie arbeiten muss, mit Chlor oder ähnliche Sachen, sondern oftmals werden Naturbäder genommen. Und das ist ja auch toll. Also wirklich im Naturbad, dass da keine Chemie eingesetzt wird. Führt aber auch dazu, dass man dann eben zum Beispiel eine Lärche nimmt bei so einem Naturbad, damit man die heimischen Hölzer nimmt. Aber die hohe Frequentierung, Wasser, Feuchtigkeit, das Benutzen der Leute darüber, ständig feucht, führt dann dazu, dass ich eine hohe Nutzung, Abnutzung habe oder teilweise auch eine Pilzbildung. Da muss man den Unterschied machen, würde ich in dem öffentlichen Bereich, kann ich den Bauherren einfach nur eben sagen, auch die Wartung, die Unterhaltzeiten dabei zu berücksichtigen. Und ich habe ein schönes Objekt gemacht an der Schweizer Grenze in Murg. Da ist eine Lärche nach 5,5 Jahren verfault gewesen, weil sie durch die Feuchtigkeit, durch die Konstruktion eben das Problem hat. Da ist jetzt komplett mit Kebuni eine Oberfläche geschaffen worden, die sogar sehr barfußfreundlich ist, wo lange die Nutzung eben stattfinden kann, wo auch gerade das Verletzungsrisiko für Betreiber von Naturbädern ein ganz wichtiges Thema ist. Da sind viele Sachen zu berücksichtigen, die Profilierung, ähnliche Sachen, aber da sollte man eben schon auf die Auswahl der Hölzer drauf achten. Und wenn ich im Privatbereich was mache, sollte ich auch versuchen, Hölzer zu nehmen, die wenig arbeiten. Gerade ich muss davon ausgehen, dass jeder barfuß um einen Pool, ob das ein Naturpool ist, ob das ein Schwimmingpool ist, barfuß läuft. Das ist ein wichtiger Punkt dabei.
Können Sie noch ein paar Beispiele nennen, zu welchen Schäden es dann noch kommen kann?
Ja, oftmals ist das ja so, dass gerade bei solchen größeren Konstruktionen der Architekt, der Planer mit großen Dimensionen gerne spielt, um breite Tragweiten zu haben. Das heißt, weniger Hölzer als Unterkonstruktion einzusetzen und dann wird ganz oft eben schnell ein Meter Abstand genommen für die Unterkonstruktion. Dickere Bohlen, die da drauf gelegt werden, aber dann ist gerade Wasser und Sonne führt dann dazu, dass ich schnell einen Verzug habe. Das sind dann solche Probleme, die in der Nutzung später auftauchen. Und dann sammelt sich zwischen dem Deckbelag und der Unterkonstruktion die Feuchtigkeit. Es können da Pilze entstehen. Mhm. Und das führt zu einem vorzeitigen Ausfall der gesamten Konstruktion. Also da sollte man eben auf die Unterkonstruktion, die zwar keiner sieht, aber hier sollte man unbedingt darauf achten, dass man da besonders dauerhafte Hölzer eben nimmt, damit die lange eben halten, dass man aus Kostengründen eventuell nur den Deckbelag wechseln muss, aber dass man für diese Unterkonstruktion dauerhafte Hölzer eben nimmt. Oder von vornherein eben auch den Nutzen der Renovierung nach mehreren Jahren einfach mal eben schaut, welche Materialien kann ich nehmen, die eine längere Nutzungsdauer für den Betreiber eben sicherstellen. Das geht auch für den Endkunden, was solche Sachen angeht.
Wenn ich von Anfang an eine gescheite Unterkonstruktion lege, wie lange kann die halten?
Also wenn man mit einem Holz wie Lärche oder Douglasie, sage ich mal, kann ein Baujahr zufrieden sein zwischen 7 und 12 Jahre. Mhm. Dann kann er schon zufrieden sein. Das kommt aber auf den Standort drauf an. Also dieser Klimawandel findet da schon eben statt. Wenn wir einen Winter haben, kann kein Pilz wachsen. Also Pilze, wenn es Frost ist, dann wachsen die Pilze eben nicht, schädigen das Holz eben nicht. Dadurch, dass wir jetzt eigentlich kaum noch einen Winter haben, passiert es eben, dass der Pilz die ganze Zeit das Holz angreifen kann. Dann kann das schon mal passieren, dass nach 5 Jahren auch eine Lärche verfault ist. Wenn Sie es richtig konstruieren, eine gute Konstruktion machen, kann man ohne weiteres 10 bis 12 Jahre erreichen. Im Süden, da ist trockeneres Wetter, dann hält er schon länger. Mhm. Da spielt aber beides, die Unterkonstruktion und der Deckbelag. Sie können damit aber, wenn Sie zum Beispiel jetzt eben Kebuni oder auch ein anderer Harthölzer nehmen mit der Dauerhaftigkeitsklasse 2, dann können Sie ohne weiteres 15, 20 Jahre erzielen. Oder eben, wenn ein Hersteller Garantie gibt für Kebuni 30 Jahre, dass man dann eben solche Sachen auch länger eben nutzen kann. Und oftmals verwechseln die Leute oder kontrollieren das nicht so genau, die Montagekosten. Oftmals ist das Holz bedeutend billiger, wenn ich bei einer Lärche sehe, als die Montagekosten von der ganzen Terrasse. Mhm. Und darum sollte man überlegen, nicht nur das Material macht ja was aus, aber wenn ich nach 5 oder nach 10 Jahren, nehmen wir mal die 10 Jahre, die Terrasse wieder neu machen muss, habe ich die gleichen Montagekosten sofort wieder dabei. Von daher gesehen sollte man überlegen, kann ich nicht sofort ein Material nehmen, was eine längere Nutzungsdauer hat? Da sind zwar die Anfangskosten höher, aber sie haben ohne weiteres eine längere Nutzungsdauer und dementsprechend sogar günstigere Preise, wenn man wirklich den Zeitraum berücksichtigt, wo diese modifizierten Hölzer zum Beispiel eben eine längere Nutzungsdauer ermöglichen.
Können Sie abschätzen, etwa in Prozent, wie viel die Montagekosten ausmachen?
Also bei einer Lärchenterrasse werden ungefähr 60-70% teilweise schon die Montagekosten eben sein.
Boah,
ja. Und dazu muss man ja auch nochmal eben sehen, unten drunter, also wenn ich eine normale Terrasse habe, mit den Schotterarbeiten, mit allem, den ganzen Aufbau dazu rechne. Manchmal ist das ja der Gartenlandschaftsbauer, der diese Arbeiten macht, mhm, und der Tischler oder der Zimmermann macht hinter die Terrasse. Da muss man ja alles dazu rechnen. Und oftmals ist das auch so, dass in den Untergrund, also unter der Terrasse, teilweise viel zu viel Arbeit reingesteckt wird, also mit großen Fundamenten gearbeitet wird. Eine normale Terrasse, privat genutzt, wäre eigentlich mit einem Schotteraufbau schon ausreichend. Ich muss da keine riesen Fundamente machen.
Das heißt, an der Stelle könnte man auch Geld sparen?
Ja, richtig. Und das ist auch da, wo von Montageleitung, von Herstellern oder auch vom Verband dementsprechend Information gegeben wird, dass ich einen vernünftigen Aufbau mache, der funktioniert für eine Privatterrasse mit Schotter, aber ich brauche da kein Fundament reinmachen. Wichtiger wäre, rundherum eine Steinumrandung zu machen, damit die Erde, die Feuchtigkeit nicht in das Holz einziehen kann. Damit habe ich dann eine Verlängerung und diese Kosten muss ich dazu rechnen. Und dann ist eigentlich das Material gar nicht mehr so viel Kostenanteil, wenn ich die ganzen Arbeiten für einen Aufbau rechne, von allen Gewerken, die da mitmachen.
Sind bestimmte Normen auch entscheidend, zum Beispiel für die Auswahl von Materialien?
Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es mittlerweile sehr viele Normen, gerade aus den Schwimmteich- oder Badebereichen, also private Swimmingpools gehören auch dazu, wo ganz klare Vorgaben sind. Einmal, was die Materialauswahl angeht. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich bei einem Naturbad oder einem Schwimmteich überhaupt keine chemischen Materialien, also Holzschutzmittel, die in das Wasser reinlaufen dürfen. Das heißt, eine kesseldruckimprägnierte Ware, Terrassendiele wie KDI, die Bezeichnung eben sind, darf ich dafür nicht verwenden, weil das Material könnte die Wasserqualität beeinträchtigen. Das bedeutet eben auch, das sind einmal die Materialverwendung, aber auch ein ganz wichtiger Punkt sind die Sicherheitsaspekte, die über die Regelwerke vorgegeben werden. Das bedeutet einmal, es gibt von der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften Vorgaben, dass man bei Naturbädern oder Schwimmbädern die Steganlagen grundsätzlich ein 2% Gefälle haben muss. Damit Wasser schnell genug weglaufen kann, also wasserähnliche Stoffe. Und da habe ich was mit zu tun. Und das ist gerade beim Poolbereich, im naturöffentlichen Bereich ein ganz wichtiges Thema, dass das Wasser nicht stehen bleibt und Unfälle verhindert werden. Aber es gibt dann auch zum Beispiel so Kleinigkeiten, wo keiner dran denkt, wie stark arbeitet mein Holz? Das heißt, die Fugenbildung ist da ein ganz wichtiges Thema. Fangstellen für Finger, Zehen oder ähnliche Sachen, also auch da wieder das Verletzungsrisiko. Und da muss man eben auch sagen, die modifizierten Hölzer wie Kebuni arbeiten bedeuten weniger. Meistens ist das so, dass die Fugen sehr gleichmäßig breit bleiben. Aber wenn Sie dann eine Lärche haben oder bestimmte andere stark arbeitende Hölzer, wozu auch ein Bangirei gehört, haben Sie auf einmal größere Fugen und Sie dürfen in diesen Bereichen normmäßig nur maximal eine Fugenbreite von 8 mm haben. Und das ist na klar im Sommer, wenn es klimatisch, also wenn ich so beitrocknet, dann können schon mal Fugen sein, die 15 mm breit sind. Und das würde dann als Fangstelle gelten und das ist über die Norm eben nicht erlaubt. Gleichzeitig gibt es aber dann auch im privaten Poolbereich, gibt es sogar dann eben die Hinweise dafür, dass der Ersteller, der Verarbeiter zum Beispiel eine Betriebsanleitung erstellen muss. Also der Kunde muss dann eben wissen, wie kann er damit umgehen, wo hat er seine Schwimmklappen, wie muss ich reinigen können. Also hier diese Konstruktion, muss man eben sagen, sind über die Regelwerke sehr gut vorgegeben worden und die sind eben verbindlich, weil es sogar eine DIN-EN-Norm ist, was diese Sachen rangeht.
Können auch Schäden durch Inhaltsstoffe oder Ähnliches auftauchen?
Ja, und zwar die meisten farbintensiven Hölzer, das sind meistens die rot-braunen Farbtöne wie Bangirei oder ähnliche Sachen. Das sind Hölzer, die sehr stark ausfärben können, auswaschen können. Gibt es auch noch andere, die noch röter sind. Diese Inhaltsstoffe waschen aus und würden dann an der Putzfassade runterlaufen, können ohne weiteres auch Mauerwerk verunreinigen. Und da sollte man eben gucken, was das Auswaschen angeht. Also auch hier haben bestimmte Materialien den Vorteil, dass durch die Behandlung, wie zum Beispiel Kebuni, diese Behandlung dann eigentlich nicht mehr zu einer Verfärbung führt. Das gilt na klar auch bei WPCs, die waschen na klar auch nicht aus, aber grundsätzlich ist das ein Thema und wenn ich einen Keuteich habe, sollte ich schon darüber nachdenken, können Inhaltsstoffe auswaschen, ja oder nein. Das ist also auch Chemie, darum ist die Art der Behandlung für die Produkte ein wesentlicher Punkt, ob das die Modifizierung ist oder die Imprägnierung, sollte man immer gucken, kann da was auswaschen und da würde ich immer beim Hersteller nachfragen. Und es gibt mehrere Hersteller, die ohne weiteres für ihre Behandlung sogar eine Zulassung haben, für Kindergärten diese Materialien zu verwenden.
Da sind Balkone besonders betroffen, oder?
Ja, Balkone sind, aber ohne weiteres auch im Bäderbereich, also dass das Wasser in das, das Wasser, das Oberflächenwasser, in das Wasser vom Pool reinläuft. Mhm. Und da muss man eben gucken, wie das Verhältnis ist. Das bedeutet, hier muss der Schwimmteichbauer zum Beispiel darauf achten, wie ist meine Verlegerichtung vom Holz? Kann ich sehen, dass das Wasser nicht über die Oberfläche der Terrassendiele in den Teich oder in das Naturbad laufen kann? Ich muss sehen, dass vorher die Konstruktion so geschaffen wird, dass das Wasser vorher versickern kann. Also Oberflächenwasser, ich kann das nicht verhindern, aber ich kann dafür Sorge tragen, dass das Wasser nicht in das Poolwasser geläuft, also unten drunter versickert. Das ist eine konstruktive Sache, um das also wirklich schon in der Planung zu berücksichtigen.
Wie sieht's denn aus mit Lasten auf Balkonen?
Ja, Balkonen und Dachterrassen ist im Vorfeld eben zu prüfen, was ich da drauf stelle. Zum Beispiel beim Balkon kenne ich leider auch einen Schadensfall, kann man auch im Internet eben finden, ein Planschbecken auf einen einfachen Balkon draufzustellen, was eine Holzkonstruktion oder Stahlkonstruktion, da kann über das Wasser enorme Lasten draufkommen, sodass die Statik nicht mehr sichergestellt ist und auch dazu führen kann, dass der ganze Balkon eben einbricht, weil ich ja dann auch noch Bewegung drin habe in dem Wasser. Mhm. Das heißt also, selbst solche einfachen Planschbecken für Kleinkinder sollten auf keinen Fall auf Terrassen, also auf Dachterrassen oder Balkons draufgestellt werden, weil es eine extreme Belastung eben ist. Das gilt aber auch für Sonnenschirmständer oder eben große Blumenkästen. Da sollte man immer darauf achten, mit dem Architekten nochmal Rücksprache halten, wie ist die Konstruktion zum Beispiel des Balkons, aber auch der Dachterrasse ausgeführt worden? Muss ich zusätzliche Hölzer einbauen oder eben auch eine ganz andere Lastenverteilung eben beibringen? Gerade wenn man an der Küste eben ist, ein Sonnenschirm hat enorme Windangriffsflächen, sodass man hier auf die Holzterrasse extreme Lasten, die können das hochdrücken. Und auch nur, dass man meint, das Holz ist doch schwer genug, dass da nicht viel passieren kann, das stimmt eben auch nicht. Ich habe im letzten Sommer eben auch einen Schadensfall gehabt, wo eine große Holzterrasse mit schweren Tropenhölzern erstellt worden ist. Die ist nicht auf dem Boden fixiert worden. Und wenn man da drüber läuft, das ist wie so ein Schwingenboden. Ja, also das Gewicht der Hölzer ist nicht entscheidend dafür, sondern ich muss versuchen, eine Konstruktion so zu gestalten, dass das Holz arbeiten kann, aber auch gleichzeitig ruhig liegen bleibt, konstruktiv ruhig liegen bleibt, ausgesteift eben ist. Und wenn ich solche Lasten aufbringe wie große Blumenkübel, Sonnenschirmständer, muss ich einfach im Vorfeld drüber nachdenken, wo kommt das hin? Wo bringe ich dann dementsprechend Aussteifung rein oder eventuell ein Betonfundament für diesen Sonnenschirmständer darunter festlege, wo das hinkommt. Da kann ich es nicht mehr verschieben. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade bei Dachterrassen sind da viele Schäden entstanden, dass die Aufdachdämmung zum Beispiel komplett eingedrückt worden ist. Oh. Und dann irgendwie ist dann der Untermieter, die Wohnung darunter hat dann auf einmal eine Tropfsteinhöhle.
Thomas Wilper, herzlichen Dank. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.